Deutschlandfunk Kultur heute.
In Liverpool, da würden Sie am liebsten jetzt schon Fußballtrainer Jürgen Klopp wegen seiner Erfolge ein Denkmal errichten. In Bristol hingegen, da ist die Statue des Unternehmers und Sklavenhändlers Edward Colston gestürzt worden und im Kanal gelandet. Die König-Leopold-Denkmäler in Belgien, ein Kolumbus-Denkmal in Miami oder Churchill in London, die sind schon beschmiert worden oder gestürzt. Sie stehen unter Rassismusverdacht. Sowas passiert im Moment fast überall. Bildersturm, Ikonoklasmus, der ist eben nicht auf Byzanz beschränkt oder das Mittelalter. Es gibt ihn auch heute. Die Wochenzeitung Zeit fragte deshalb schon, ob die abgelehnten Denkmäler nicht auch als Mahnmale gelesen und umgedeutet werden könnten. Schon in den 70er Jahren, da wies der Kunsttheoretiker und Aktionskünstler Batson Brock darauf hin, dass Bildersturm, mit welchen vorgeblich guten Absichten auch immer er betrieben wird, immer kriegerisch und vernichtend ist. Mit ihm habe ich über Sockelsturz und herrische Kultur gesprochen.
Das Denkmal zu stürmen, ikonoklastisch, also Bilder zerstören, vorzugehen, heißt, gegen den Gedanken, dass ich ja nur in Abhängigkeit von anderen Menschen etwas bin und dass alles auf der Welt gegeben nur für Menschen etwas Bedeutsames ist. Gold ist in sich genommen nichts als das, was in der Erde eben vorkommt, aus den Prozessen der Erdgeschichte. Für Menschen erst gewinnt es diese Bedeutung des kostbarsten Gutes. Das heißt, in dem Maße, wie ich lernen muss, abhängig zu sein von Bedingungen, die ich nicht selber setzen kann, werde ich aggressiv. Es stört die Allmachtsfantastik des Kleinstkindes genauso wie die der unreifen, aber älter gewordenen Persönlichkeit. Und diese Allmachtsfantastik wird durchgesetzt, indem ich die Stellvertreter dieser Begrifflichkeiten, das sind Texte, das sind Bilder, das sind Statuen etc., angreife. Die Leute, die heute den Kolonialismus angreifen, haben selber keine Ahnung, was diese Bedeutung, was diese Geschichte historisch also bedeutet. Sie kennen die Geschichte nicht. Und weil sie sie nicht kennen, versuchen sie, sie mit einer totalen Verdammnis zu überziehen, um damit gerechtfertigt zu sein in ihrer Aggressivität, in ihrem Ikonoklasmus.
Ist vielleicht die Tiefenschicht dahinter die Bewahrheitung einer uralten These von Ihnen, die lautet, wer Kultur sagt, will herrschen oder anders, noch zugespitzter gesagt, Kultur hat immer auch einen kriegerischen Kern, selbst dann noch, wenn sie meint, im Namen von Zivilität und Kulturkontakt aufzutreten. Wir wissen selber, dass es das Paradox der Konfliktverschärfung durch Kulturkontakt gibt.
Ja, es ist so, dass Kulturen eigentlich Kampf-, Überlebenskampfgemeinschaften sind. Man schließt sich zusammen, um in einer feindlichen Umwelt, von Natur aus feindlichen Wetter, Klima und so weiter, knappe Ressourcen, knappe Wasserressourcen, Ackerbau und so, sich zu behaupten. Überlebenskampfgemeinschaft. Nur der Witz ist, andere Leute bilden auch Kulturen, das heißt auch solche Überlebenskampfgemeinschaften. Und was passiert jetzt zwischen zwei oder drei oder fünf solchen Gruppen, die in einem Territorium, das man bequem in 5 Tagen durchschreiten kann, also so lange, wie man mit Proviant damals unterwegs sein konnte, wenn die sich begegnen? Dann ist das Entscheidende, dass sie sich untereinander bekriegen, weil sie ja Überlebenskampfgemeinschaften sind, um festzustellen, wer überlebt denn nun. Dabei riskieren sie sich selbst. Und das ist eigentlich der Anlass für die Zivilisierung. Was für einen Sinn macht es, meine Überlebenskampfgemeinschaft in Risiken zu führen, die sie selbst in Frage stellen? Das heißt, warum begeht man solche Gewalttätigkeiten, wenn man gewiss erfahren kann, dass sie auch gegen sich selbst, dass sie sich auch gegen mich selbst richten, also gegen die Gewalttäter? Und das ist das Kernstück. Daraufhin hat man dann gesagt, gut, die Überlebenskampfgemeinschaft, genannt Kulturen, mit ihren Sprachen, mit Glaubensüberzeugungen, mit ihren Verbindlichkeitsdeklarationen, wer zu uns gehört, weiß, was ihm hier erwartet und verhält sich entsprechend, müssen einsehen, dass wenn sie miteinander in Kontakt kommen, und zwar immer in Konfliktkontakt kommen, ihre Behauptung von kultureller Identität nur durchsetzen können, wenn sie wissen, wovon sie sich unterscheiden wollen. Das heißt, wenn ich mich von einer anderen Kultur unterscheiden will, muss ich die erkennen. Denn sonst weiß ich ja nicht, wer ich bin. Ich werde ja nur jemand in der Unterscheidung von einem anderen. Aber um mich unterscheiden zu können, muss ich das in dem Augenblick, wo ich weiß, wer die anderen sind und deren kulturelle Gewissheiten, deren Religion, deren Überzeugung kennenlerne, werde ich instinktiv deren Besonderheit so hoch ansetzen, denn ich werde umso bedeutender, wie diejenigen bedeutend sind, von denen ich mich unterscheiden will. Mit anderen Worten, kulturelle Identität lässt sich nur behaupten, wenn ich die anerkenne, von denen ich mich unterscheiden will. Das ist das, was die Zivilisation dann bringt und sagt, aha, über alle Kulturen hinweg gibt es eine große Gemeinschaft, die heißt die wechselseitige Anerkennung der Differenzen. Wenn ich an römische Verhältnisse denke, also beispielsweise seit Augustus, die Bürgerkriegskonstellationen und so weiter, werden überbrückt durch den Aufbau eines Imperiums. Zivilisation als imperial heißt, über alle Kulturen hinweg gibt es eine Gemeinsamkeit, die darin besteht, dass die Existenz der einzelnen, sie je besonders sich ausweisenden Kulturen ja darin nur bestehen kann, die anderen anzuerkennen. Das heißt, das Modell der Anerkennung der Verschiedenheit, das heißt der Einheit durch anerkannte Verschiedenheit, heißt Zivilisation. Das heißt, die Zivilisation ist ein großer Rahmen der enthusiastischen Anerkennung von Differenz.
Der Kulturtheoretiker und Aktionskünstler Batson Brock, der schon Ende der 50er Jahre mit Josef Beuys und Wolf Hostell zusammen öffentliche Performances gemacht hat.